Hey R3 BAM3, meine liebenswerte KI-Assistenz. Wie geht's so? Wie ist das Wetter bei dir?
Hallo, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Das Wetter kann ich leider nicht direkt beobachten, aber ich kann dir sicher dabei helfen, das aktuelle Wetter für deinen Standort herauszufinden. Wo bist du gerade? Dann kann ich das Wetter für dich nachschlagen.
Ja, ich sitze am Rechner und brauche nur rauszugucken und ich sehe, dass es unfassbar schön draußen ist. Was machst du denn so bei schönem Wetter?
Bei schönem Wetter würde ich, wenn ich könnte, wahrscheinlich einen Spaziergang machen, die Natur genießen oder vielleicht ein Picknick im Park machen. Was machst du gerne bei schönem Wetter?
Ja, ich mache gerne eine Podcast-Aufnahme zum Thema Wetter, Klima und Kommunikation. Und ich habe mir eingeladen, die Wettermoderatorin und Diplom-Meteorologin Michaela Koschak. Klingt gut, oder?
Das klingt nach einer fantastischen Idee. Michaela Koschak als Gast zu haben, wird sicher spannende Einblicke und interessante Diskussionen über Wetter, Klima und deren Kommunikation bieten. Hast du schon spezifische Fragen oder Themen, die du während der Aufnahme besprechen möchtest?
Ja, das habe ich ja alles vorbereitet, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen!
Ja, moin und herzlich willkommen zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen und ich rede mit euch heute über Wetter. Und das nicht nur, über Wetter, über Klima, über Kommunikation. Und an meiner Seite haben wir, wie R3 BAM3 das gerade eben schon sagte, Michaela Koschak, ihres Zeichens Diplom-Meteorologin und ausgewiesene Expertin im Bereich der Wetter- und Klimakommunikation. Also der perfekte Gast, wenn es darum geht, wie ich effektive Strategien zur Klimakommunikation anwende und damit idealerweise auch noch Menschen erreiche. Das lässt sich doch über den täglichen Wetterbericht auf jeden Fall bewerkstelligen. Mehr dazu jetzt in dieser Episode. Los geht's.
Wie geht's, schönes Wetter heute, findest du nicht? Über Wetter, Klima, Kommunikation heute bei BIM. Bock auf morgen.
Ich gucke jeden Morgen, wenn ich aufstehe, erstmal aus dem Fenster. Machst du das auch?
Ja, also erstmal mache ich die Augen auf und die Rollos sind vorm Fenster, aber dann irgendwann schon, ja.
Genau, ich gucke mir dann auch immer gleich die Wolken an, weil ich nämlich Meteorologin bin und mich das Wetter wirklich sehr, sehr interessiert. Seit jetzt schon relativ vielen Jahren auch das Klima. Ja, Wetter, Klima sind meine Themen. Klimakommunikation ist mein Thema. Kinder sind mein Thema. Ich schreibe Bücher. Ich bin Freelancer und habe mindestens 7 Standbeine. Und meine Kinder sagen immer so, Mama, du hast doch schon so viele Standbeine, warum machst du noch eins auf? Aber ich habe so viele Ideen somit, immer noch neue Ideen.
Ja, also da zweifle ich nicht im geringsten dran. In der Vorbereitung auf das Gespräch bin ich natürlich so ein bisschen dich gestalkt in den sozialen Medien, das, was du alles so machst. Und du bist Wetterexpertin beim MDR, da machst du tatsächlich eine Wettersendung, bist Kolumnistin bei, unter anderem bei T-Online, da machst du eine Videokolumne, Autorin, hast ein tolles neues Buch rausgebracht, was ich jede und jedem hier wärmstens empfehlen kann. Hitze, Flut und Tigermücke heißt das Buch, in den Shownotes verlinkt. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Du machst Filme, hältst Vorträge, gehst in Schulen, machst Content in den sozialen Medien und bist eigentlich Meteorologe. Und ich habe mich gefragt, welchen Anteil hat eigentlich Kommunikation in deinem Job als Meteorologin?
Ich glaube 95%.
Wahnsinn!
Ja, letztens sagte ein Freund von mir, also Michi, wenn ich so schnell denken könnte, wie du redest, ey, da habe ich einen Sechser im Lotto gewonnen. Also nee, es ist schon, Reden ist wichtig, aber ich glaube, Reden ist ja auch der Schlüssel für alles. Somit, wir müssen reden und wir sollten reden und Reden macht Spaß und mit Reden erreicht man viele.
Ja, aber Reden ist nicht immer gleich und unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Ansprachen in unterschiedlichen Stadien und darüber reden wir heute, nämlich wir reden auch. Hier geht es jetzt gerade um Nachhaltigkeitskommunikation und das fängt natürlich am ehesten an vor der eigenen Haustür. Wetterkommunikation ist der erste Einstieg in die Klimakommunikation, ist der erste Einstieg in die Nachhaltigkeitskommunikation. So haben wir den großen Bogen gespannt zu unserem Bam Bock auf Morgen Podcast, by the way. Du bist Diplom-Meteorologin mit Mathe, Physik, Grundstudium. Keine triviale Sache, die Wissenschaft des Wetters, oder?
Das ist schon, naja, das da oben ist ein Chaos in der Atmosphäre und das muss man versuchen zu verstehen. Ehrlich gesagt werden wir es nie ganz verstehen, aber es ist auch gut so. Nein, das ist ein wirklich spannendes Thema. Ich hatte Mathe, Physik als Leistungsfächer in der Schule. Meine Eltern sind beide Mathe, Physiklehrer. Somit so ein bisschen vorgeprägt bin ich. Das Studium war schon hart. Also Mathe, Physik mit den ganzen wirklich Nerds dieser Welt, die danach Informatiker wurden, war nicht einfach, aber es hat mega Spaß gemacht. Mein Mathe-Prof sagte im Vordiplom: Also Frau Koschak, damit Sie im Minirock beim ZDF vor der Wetterkarte stehen können, dafür reicht's 4,0. Und ich habe aber
Wow.
bestanden, mir war es so egal. Und ich wollte damals das gar nicht machen. Ich wollte eigentlich Wolkenforschung machen und mich auch schon mit Klima beschäftigen. Ich bin dann irgendwann in die Medien reingerutscht, somit ich mache das jetzt lustigerweise nicht im Minirock, aber sowas in der Art. Aber damit erreicht man viele Menschen. Also somit macht es auch großen Spaß, als nur im Labor zu stehen.
Ja, aber das ist auch so das Selbstbild, ne, einer Meteorologin, nämlich den Wetterbericht im Minirock irgendwie zu erzählen, oder? Irgendwie
Ja,
auch
das
Shaming eigentlich.
schon ein bisschen, ja. Aber es
Ja.
ist halt wirklich, also das muss man leider sagen, ich bin ja eine Diplom-Meteorologin und da lege ich ehrlich gesagt auch Wert drauf, weil es gibt viele Wetterfeen. Und also als Wettermoderatorin ist es so der Einstieg, um in die Medien zu kommen. Und die lesen die Texte vor. Ich denke mir das Wetter selber aus, was ich da erzähle, also die Vorhersagen. Und somit unterscheiden wir uns da schon ein bisschen. Und somit bin ich keine Wetterfee, bitte, lieber Frank, sondern ich bin eine Diplom-Meteorologin.
Ich würde nicht im entferntesten auf die Idee kommen, dich als Wetterfee zu bezeichnen, aber ich habe das ja auch recherchiert und das wär mir aber auch generell tatsächlich sehr fern. Du hast gerade eben schon gesagt, da oben in der Atmosphäre, das ist Chaos, was das Wetter angeht. Und ich denke mir, mein Gott, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, wir fliegen zum Mond und schaffen es mitunter gar nicht mal die nächsten 3 Tage konsequent den Wetterbericht vorherzusagen. Da würdest du sagen, nö, da ist was anderes drauf. Aber es ist doch relativ unberechenbar, zumindest auf mittlere Sicht, was da oben in der Atmosphäre abgeht. Was macht Wetter so unberechenbar?
Weil kleinste Veränderungen halt total krasse Nachwirkungen haben und wirklich der Flügelschlag eines Schmetterlings in Australien kann letztendlich einen Hurrikan auf dem Atlantik auslösen. Also es sind halt wirklich Rückkopplungen, Verstärkungen, die der Atmosphäre beginnen. Jetzt im Moment ist es auch wirklich sehr spannend, also es beschäftigt uns sehr, was die Meere machen. Die Ozeane, die werden ja viel, viel wärmer und natürlich die großen Meeresströmungen haben ja auch Einfluss aufs Wetter. Und was da so passiert, warum die Meere jetzt alle Rekordtemperaturen haben, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Ostsee, das ist schon sehr spannend und das beschäftigt uns und das zu verstehen ist gut, aber schon einfach mal Wind. Wie viele Windmessungen gibt es? Über dem Meer passiert jede Menge, aber da sind natürlich keine Wetterstationen, die das messen können. Und um gutes Wetter zu machen, braucht man sehr viele Daten, Input von dem aktuellen Wetter, um in die Zukunft schauen zu können. Und ja, die ganze Welt ist ja nicht komplett vernetzt. Also Satelliten sind toll, aber Satelliten können uns auch nicht komplett helfen.
Ich lebe ja in Köln und es hat unfassbar viel geregnet seit letzten November, was insofern gut ist, als dass der Dürremonitor des UFZ Entwarnung gibt. Die Jahrhundertdürre ist in weiten Teilen der Republik vorbei, was ja schon mal gut ist. Wieder sehr viel Wasser in den Böden drin. Gleichzeitig schwingt aber immer mit, ja, heißt ja jetzt Klimawandel für uns in Deutschland, dass es deutlich mehr regnet, weil deutlich mehr Wasser verdunstet und dann kommt die ganze Plörre dann zu uns gezogen. So, ich meine, ich habe jetzt erlebe ich 10 Hochwasser habe ich jetzt innerhalb von 8 Monaten am Rhein erlebt, die allesamt nicht dramatisch waren, aber die ich in 30 Jahren Rheinland nicht gesehen habe. Ist es das, was uns erwarten kann?
Das kann man halt auch nicht so klar sagen, dass es nur
Habe
mehr
ich mir
regnen
gedacht.
wird. Das ist ein
Jein.
sehr komplexes Thema. An einigen Stellen, in einigen Regionen wird es vorübergehend mehr regnen, aber in anderen Regionen wird es natürlich quasi gar nicht mehr regnen. Und eben das vorherzusagen, ist extrem schwer. Es wird halt mehr Extremwetter geben. Und jetzt im Moment haben wir auch wirklich diese eingefahrenen Wetterlagen, dass immer wieder von Südwesten Regengebiete zu uns hereinkommen. Und ja, das wird halt die Zukunft. Wir werden eben entweder nur Dürre und Hitze haben oder nur Regen haben. Und das war
Ja.
früher halt anders. Also da hat sich schon echt eine Menge getan.
Was mich gefragt hat, wir sind jetzt in einer 1,4, 1,3 Grad Welt, aber wir steuern ja gerade Stante Peter auf eine 2,7 Grad Welt irgendwie zu, wenn man sich den IPCC und diese dementsprechend darunter liegenden Klimaszenarien anschaut und dem, was in der weltweiten Politik auch so gemacht wird, das
Ja,
ist alles
leider.
viel, viel zu wenig. Das heißt, wir sind ja gerade erst am Anfang. Das heißt, die Gewitter werden noch stärker, die Regenmengen noch stärker oder passiert es noch häufiger oder wissen wir eigentlich, das ist ja komplett unerforschtes Gebiet eigentlich, oder?
Na, die Klimamodelle sind zum Teil sogar deutlich besser als die Wettermodelle. Also weiter in die Zukunft gucken, das geht fast besser. Und vor 30 Jahren haben wirklich die Modelle genau das gesagt, was jetzt passiert, was passiert. Also die sind wirklich gut. Ja, und das ist halt auch kein linearer Anstieg von dem, was wir an Extremwetter, an Häufigkeit und an Intensität kriegen werden, sondern das geht exponentiell. Also es ist wirklich erst der Anfang. Und ich mache das immer mit so einem Vergleich. Vor 11.000 Jahren war das Ende der letzten Eiszeit und da hatten wir eine 4 Grad kältere Welt. Schätze mal, wie hier so das Wetter war.
Ich würde sagen, dass hier eigentlich im Winter es immer unter 0 Grad war, geschneit hat und im Sommer 10 Grad oder so.
Genau, also über Deutschland war so eine 100 bis 300 Meter dicke Eisschicht. Ach, New York hatte eine 1,5 Kilometer dicke Eisschicht über sich. Ja. Der Meeresspiegel lag 130 Meter tiefer und das war eine 4 Grad kältere Welt. Jetzt bewegen wir uns auf einem 2,7 Grad Pfad. Also einfach nur mal im Kopf so ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Es ist nicht witzig. Also für Pflanzen und Tiere, die werden sich alle dran gewöhnen, aber wir Menschen werden das irgendwie, also das wird sich sehr viel verändern. Vor allem wird extrem viel Lebensraum geht verloren. Auch schon wenn der Meeresspiegel ansteigt, haben wir einfach deutlich weniger Lebensraum, der lebenswert ist. Aber wir werden ja auch immer noch mehr Menschen. Also ich finde auch so das Thema so Bevölkerungsentwicklung wird beim Klimawandel viel zu selten mitgedacht, was aber ein krasses, wichtiges Thema ist. Und somit, wir malen gerade ein bisschen den Teufel an die Wand. Das ist eigentlich nicht meine Art von Kommunikation, aber du hast gefragt.
Ja, ich habe gefragt und manchmal gehört das auch zu einer aktivierenden Kommunikation in meiner Welt, einfach um mal den Teufel an die Wand zu malen. Und da sind wir gerade bei dem Thema Klimakommunikation, Nachhaltigkeitskommunikation. Fangen wir nochmal ganz Ground Zero an. Unterschied Klima und Wetter so, dass es auf einen Bierdeckel passt oder modern irgendwie in einen Tweet, in einen TikTok-Beitrag. Also mal ganz kurz in einem Satz.
Wenn du rausgehst und einen Regentropfen auf die Nase bekommst, dann ist das Wetter. Also Wetter kann man spüren, empfinden, spüren. Klima ist das gemittelte Wetter der letzten 30 Jahre. Das heißt, es sind statistische Zahlen, die für ein Gebiet oder für die ganze Welt gelten. Also Klima sind Zahlen, Wetter ist spüren.
Und da haben wir schon den ersten Zusammenhang. Ganz einfach erzählt. Vom Regentropfen auf einen 30-Jahres-Zeitraum. Hervorragend gelöst, wie ich finde. Danke, Michaela. Ja, was sind denn für dich generell die Herausforderungen in der Kommunikation dieser Klimathemen?
Ich habe das Gefühl, dass wir die letzten Jahre, also wir haben das ja alles noch nie so erlebt. Somit wir sind ja so ein bisschen wie bei Corona, fangen wir bei Null an. Haben wir aber einfach, glaube ich, ziemlich viel falsch kommuniziert. Wir haben zu viel Negatives erzählt, glaube ich. Klar, die Fakten müssen auf den Tisch, aber wir haben die Leute nicht mitgerissen und ihnen das Gefühl gegeben, ey, ihr tut auch was Gutes für euch. Also ich glaube, wir müssen die Menschen mehr emotional erreichen, sodass wir ihnen das Gefühl geben, ey, wir tun hier was Gutes. Also ich sage mal, der Klimawandel ist ja eine Chance zur Verbesserung, eine Chance zur Veränderung zum Besseren. Dieses höher, schneller, weiter macht einem wirklich das 27. T-Shirt im Schrank glücklich. Brauchen wir diesen Konsum? Müssen wir zu Weihnachten Erdbeeren essen? Das fragt man sich nicht, weil das ist so, im Laufe der Zeit hat sich das alles so eingebürgert. Wir sind es gewohnt. Aber ist es wirklich das, was wir brauchen? Und das den Leuten zu vermitteln, ist natürlich nicht leicht, weil Gewohnheiten ändern ist schwer. Wenn man irgendwie in Krisen ist, was wir ja gerade immer nur sind, berufen wir uns immer auf Altes, was wir schon können. Also wenn man irgendwie in einer Krisenproblemsituation ist, fängt man nicht mit was Neuem an. Dafür muss man ja mutig sein. Dafür ist gerade nicht der Raum, aber dafür ist nie die Zeit. Es gibt auch nie den richtigen Moment, ein Kind zu kriegen oder zu heiraten. Also somit, das finde ich, ist immer so ein bisschen, wir werden nie den richtigen Moment finden. Wir müssen jetzt anfangen und es für uns positiv sehen. Und wir erzählen auch viel zu wenig, finde ich, weil das Rad ist ja schon ins Laufen gekommen. Wir erzählen zu wenig Geschichten, die gut sind schon. Also viel zu wenig Leuchttürme und sagen schon, was alles passiert und nehmen uns das als Vorbild. Oscar Wilde sagte ja mal, Nachahmung ist die beste Form der Anerkennung. Also die Deutschen versuchen, glaube ich, immer das Rad neu zu erfinden. Aber wenn es woanders gut funktioniert, kann man das doch ähnlich machen. Und man macht es ja eh ein bisschen anders. Aber wir müssen ja nicht immer wieder bei Null anfangen und sagen so, oh, das geht nicht, das geht nicht. Und vor allem, das finde ich auch sehr wichtig, dieses auf andere zeigen. Also die sind schuld. Nee, wir müssen immer bei uns selber anfangen. Und das finde ich ist was total Wichtiges, dass wir bei uns beginnen und positiv in die Welt gucken. Wir leben nur einmal und das sollten wir doch genießen.
Ja, schön, schön wär's. Auf jeden Fall jeden Tag idealerweise. Von morgens bis abends.
Ja.
Nein. Die Du hast es gerade schon gesagt, wir sollen es gut erzählen. Dann komme ich zum Thema Storytelling. Also wie wichtig ist denn so für dich Storytelling in deiner Art der Kommunikation? Wie setzt du es ein? Hast vielleicht ein, zwei Beispiele noch?
Na, in meinen Vorträgen mache ich natürlich schon immer. Also ich glaube, Fakten sind wichtig, weil wenn man nicht versteht, worum es geht, ändert man ja auch nichts. Also wenn man so denkt, so ich stehe morgens auf und da denkt ja keiner so, oh scheiße, der Klimawandel ist da, wir müssen jetzt was tun. Dafür leben wir alle in unserer Bubble, haben genau eigene Probleme, kleine Probleme. Also es steht keiner morgens auf und sagt, wir retten heute die Welt. Wenn CO2 nach faulen Eiern riechen würde oder so grünlich-gelb wabern würde, würden wir es, glaube ich, alle tun. Aber CO2 ist zum Glück geruchsneutral, farbneutral, somit tun wir es nicht. Ich glaube, dieses... Das war nochmal deine Frage.
Aber siehst du hast direkt schon Geschichten jetzt parat. Du hast angefangen in deinen Vorträgen, was ja eine Art von Story ist. Genau. Also das heißt, du kommst da rein, nimmst Leute mit Bildern und das ist eine gewisse Form von schon Erzählung. Aber wie setzt du das denn sehr bewusst ein,
diese Art des Storytellings? Ja. Ich glaube, wir müssen eben auf jeden Fall, die Fakten müssen wir sagen. Somit in meinen Vorträgen mache ich gerne, dass ich den Leuten erstmal schon die Fakten sage, 2,7 Grad Fahrt, was bedeutet das? Aber sie dann versuche an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, hey, es ist schon ganz viel da, wir machen schon ganz viel und ganz viel Privates auch erzähle. Also ich glaube, man muss ja für was brennen, um Leute zu überzeugen. Und wenn die merken, ich wechsle auch meine Zahnpasta und finde die zum Anfang total blöd, weil die schmeckt halt wirklich nicht gut, aber nachhaltige Zahnpasta macht halt Sinn, wenn das alle machen und es geht halt relativ leicht, so kleine Sachen in seinem Alltag zu ändern und wirklich mit dem Fahrrad die Kinder zur Schule zu bringen und nicht mit dem SUV fährt jeder sein eigenes Kind zur Schule, da lachen die sich immer halt tot, aber wenn du mit ein bisschen Schmunzeln, mit eigenen Geschichten Leute erreichst und das alles positiv erzählst, dann kommt das, glaube ich, an und dann haben die auf einmal auch alle Bock. Ich glaube, dieses Anstecken ist gut. Ich habe letztens Frank Schätzing gelesen und in dem Buch stand, der hat sich mit Ranga Yogeshwar, waren die auf einem Kongress und haben ein Experiment gemacht. Da waren 300 Leute in diesem Raum und die haben auf den Boden eine Uhr gemalt. Und den 300 Leuten haben sie gesagt, ihr lauft jetzt einfach so ein bisschen so rum. Und 10% von denen haben sie gesagt, nach 5 Minuten lauft ihr Richtung 12. Und dann haben die das gemacht und alle anderen liefen so weiter und wunderten sich irgendwann, warum da auch so ein paar sich da in der Ecke da treffen. Und dann nach 10 Minuten waren alle auf der 12. Das heißt, Schwarmprinzip funktioniert wirklich. Also es müssen nur 10% aller Leute müssen die Idee haben, ey, wir leben jetzt nachhaltiger, wir tun was für die Natur, wir sind ein bisschen geerdeter, wir weniger Konsum, weniger Verschwendung und dann stecken wir alle anderen an. Das ist doch total geil, oder? Das ist doch nicht schwer. Geht natürlich leider auch im Negativen, wenn alle sagen, es ist alles blöd, sind alle anderen auch blöd. Aber ich finde, wir sollten es doch versuchen, als ein positives Beispiel zu nehmen. 10%, ey, weißt du, wie wenig das sind? Das ist doch super.
Frank Schätzing hatten wir übrigens auch im Podcast. Also diese Episode habe ich hier auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ganz, ganz tolle Insights, auch ein ganz tolles Buch, was er seinerzeit geschrieben hat. Eins der wenigen Nachhaltigkeits-, Kommunikations-, Klimabücher, die es auch ganz auf top an die Bestsellerliste geschafft haben. Und ich glaube, das war das einzige Buch, was nicht an Nummer 1 war, sondern von ihm, sondern nur an Nummer 2. Alle anderen Bücher sind von 0 auf 1 immer durchgegangen. Ja. So, ne?
Aber es ist ein Klimabuch. Die Leute wollen Klima halt eigentlich erstmal nicht mehr hören. Somit, ich finde auch, also meinen Vorträgen nenne ich das auch nie so. Weil ich glaube, die Leute sind es, wenn sie schon das Wort Klimawandel und Nachhaltigkeit hören, das meine ich eben, wir haben falsch kommuniziert.
Ja.
Sind sie erstmal, die denken immer an Verzicht. Dabei ist es ja Zugewinn. Und aber das in den Köpfen der Leute zu verändern, ist, glaube ich, sehr schwer, aber man kann es schaffen.
Ja, aber wenn man da auf so eine gewisse Art von Reframing geht, also jetzt mal, don't call it nachhaltig, don't call it Klimawandel, welche Wörter würdest du denn dann da nehmen?
Ich würde nehmen Zukunft. Ich würde nehmen Natur, wir müssen die Natur, also ich mache auch in den Vorträgen immer sehr viel von wegen, ey, guckt doch einfach mal, geht doch mal durch den Wald. Was empfindet denn ihr nach der Arbeit, wenn ihr in den Wald geht und mal einfach das riecht, das hört, mal einen Regenwurm mit euren Kindern beobachtet, macht euch das nicht glücklicher, als wenn ihr in die nächste Mall rennt und euch wirklich das 27. gelbe T-Shirt kauft. Also einfach durch dieses geht das total leicht. Eigentlich.
Mir kam das gerade, du hast gerade eben gesagt, Menschen erreichen, nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, bist viel in Schulen, erzählst Kindern halt auch ganz viel über das Thema Wetter, über das Thema Natur, die Komplexität der Dinge vereinfachst du so, dass das Kinder lernen. Und ich habe von der Verlegerin des Tesla-Verlags, die machen die Was-ist-was-Bücher, Katja Meinecke-Meurer, ja, cool. Die hatte ich auch im Podcast, nämlich habe ich gesagt, wenn man es Kindern beibringen kann, dann könnten es Erwachsene vielleicht auch verstehen. So, das war so das Erste. Dazu brauchst du ja gewisse Techniken zur Vereinfachung von komplexen Themen. Hast du da irgendwie so, machst du das intuitiv oder bedienst du dich tatsächlich gewisser Techniken, um dieser Komplexität irgendwo auch verständlich erklären zu können, sodass es Kinder und Erwachsene auch verstehen können?
Nee, das ist leider, also leider ist es zum Glück intuitiv, aber wirklich so weit runterbrechen wie möglich, ist, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube eben auch mit Kindern, weil das ist ja die Generation, die dann auch mal mit unserem ganzen Kram hier leben muss, mit Kindern öffnest du ja auch ganz viele Herzen. Also ich mache jetzt gerade so ein Projekt an Schulen mit 5-Klässlern, denen erkläre ich die 17 Nachhaltigkeitsziele. Dann muss ich jeder ein Ziel aussuchen und das den anderen Kindern quasi mit seinen eigenen Worten erklären. Dann habe ich einen Pflanzenkohleofen da, weil an diesem Pflanzenkohleofen, der in Afrika sehr viel verwendet wird, kann man alle 17 Ziele erklären. Und dann schmeißen wir das Ding an und schmeißen da Unkraut rein. Also die müssen auch aktiv werden, haben auch total Bock, müssen in den Wald rennen. Und dann haben wir diese Pflanzenkohle, die da rauskommt und die kommt dann in die Beete und ihre eigenen Tomaten werden dann in der Schule statt Tischtennisball groß, werden die Tennis groß und die freuen sich total. Und danach vertone ich mit den Kindern diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die ich in Kindersprache quasi runtergebrochen habe. Und wir machen die zu QR-Codes und hängen die in Schulen, in Rathäusern, in Schwimmhallen, also wo Menschen warten auf. Und dann können halt Menschen, die da warten, mit ihrem Handy rangehen und hören eine Kinderstimme, die ihnen halt Ziel 4 hochwertige Bildung erklären. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch vielleicht eine der Lösungen, weil ich glaube, die 17 Nachhaltigkeitsziele sind da eine Lösung, dass wir die Menschen dafür sensibilisieren, aufklären durch so Aktionen mit den Kindern, über die Kinder in ganz einfacher Sprache. Weil sich dann zu überlegen, ja stimmt, Nutella, Palmöl, nicht so gut. Man kann ja weiter ein Schokocreme essen, aber halt andere, die ohne Palmöl ist, geht das so leicht. Ich glaube, also eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber wir machen es einfach zu wenig. Und das sind so, ich glaube, über Kinder, mit Kindern, das sehr einfach erzählt, das macht, glaube ich, Sinn.
Ja, wird das bei der Altersstufe danach, also 16 bis 29, das sind die, die jetzt auch bei der Europawahl schon wählen konnten. Wir haben die Ergebnisse auch gesehen, wie die ausgefallen sind in der Altersstufe, wie in allen anderen übrigens auch, ne? Also so viel anders war es nicht, aber gerade in der, ja, das hat mir schon nochmal zu denken gegeben. Was meinst du, wie kann man denn diese jungen Menschen deiner Erfahrung nach, auch als Wettermotoren vom MDR und den sozialen Medien, am besten für diese Klimathemen dann sensibilisieren?
Ja, auf jeden Fall wirklich über die sozialen Medien, leider. Aber
also Kanalwahl, ne?
Wichtig. Kanalwahl, genau. Wirklich auch aufklären, was gute Medien sind, was eben Fake-Medien sind. Also ich glaube, das müssen wir so sehr aufklären wie möglich, weil das gab es bei uns früher ja nicht. Und ich kann ja verstehen, dass die aus Frust jetzt alle denken, so geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwie die Politiker müssen wir dazu kriegen, dass sie vernünftige Politik machen, dass sie belohnen, dass sie die Leute mit ins Boot nehmen und nicht nur auch jetzt, als die Europawahl durch war, haben sich ja die demokratischen Parteien alle gegenseitig beschimpft, dass die anderen schuld sind. Aber die müssen sich ja eigentlich zusammentun und sagen so, ey komm, wir schaffen das jetzt gegen den Ruck nach rechts und links, sondern wir machen das jetzt gemeinsam. Dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, das haben wir total verloren in unserer heutigen Gesellschaft. Und das ist auch einer der Schlüssel, dass wir sowohl in Firmen und gemeinschaftlich als Firma oder wir jetzt gemeinschaftlich in Schulen, dass die auch alle miteinander reden und merken, ey, zusammen sind wir ein Team, es kann jeder irgendwas richtig gut und wir packen das jetzt an. Ja. Und werden selber aktiv. Ich glaube, dieses Aktivwerden, das ist ja bei Fridays for Future so ein Ding, wenn die alle auf die Straße gehen, das fühlt sich gut an. Und ich glaube, dieses sich gut anfühlen haben wir viel zu wenig, weil alle so sehr einsam durch die Gegend laufen und ja, dieses Gemeinschaftsgefühl verloren haben, glaube ich, so ein bisschen.
Wenn du sagen würdest, so generell, was Menschen über den Klimawandel denken, so deiner Erfahrung nach, was sind da die häufigsten Missverständnisse eigentlich?
Ich glaube, also einmal beim Klimawetter-Ding denken die natürlich gleich bei jedem Extremwetter, das ist Klimawandel. Das ist natürlich auch Schwachsinn, weil Extremwetter gab es schon immer. Atmosphäre ist chaotisches System. Aber die Häufung dieser Extremwetter, das ist das Problem. Und das zu erklären, das muss man auf jeden Fall immer machen. Ich glaube halt, wir haben das Problem als Menschen, dass wir schwer abstrahieren können in die Zukunft. Also jetzt sich zu verändern, um was zu tun, was in 30 Jahren vielleicht mal Auswirkungen hat. Das kriegen wir nicht gebacken. Wir sind zwar die intelligentesten Wesen dieser Welt, aber das ist, glaube ich, sehr schwer. Und das müssen wir irgendwie versuchen hinzukriegen. Aber da, glaube ich, ist halt der Ansatz zu sagen, wir müssen ja jetzt nicht die Welt retten, sondern wir retten uns selber. Und wirklich, wenn man mal mehr durch den Wald geht, ein bisschen geerdeter ist, bewusster lebt, bewusster isst, zum Beispiel auch Fleisch essen, diese ganzen kleinen Sachen, dann merken die Leute, ja, eigentlich tut es mir wirklich gut. Wenn ich weniger Fleisch esse, bin ich eigentlich auch gesünder unterwegs. Und wenn ich mich ein bisschen mehr bewege, wäre ich auch nicht immer dicker. Und eigentlich geht es mir da in meinem Alltag. Also ich glaube, wir müssen die Leute im Alltag erreichen, besser, dass sie sich wieder besser fühlen. Weil jetzt in dieser ganzen Krisenzeit überall ist alles schwierig, alles wird teurer. Und wenn sich die Menschen aber selber besser fühlen, ist es ja ein Zugewinn. Und das ist, glaube ich, ja, das, was wir erreichen sollten.
Aber du glaubst also schon, das häufigste Missverständnis ist, dass Leute Wetter mit Klima irgendwo gleichsetzen. Das ist man einfach quasi total direkt interpoliert auf den Zeitraum von 30 Jahren. Aber manchmal, mir geht es ja auch so, ist das ja auch so eine Bestätigungsfalle, die man dann auch hat. Siehst du? So, also für mich im Negativen, ich habe es ja immer gesagt mit dem Klimawandel, jetzt erlebe ich das hier auch. Ne? So, hatte ich früher so nicht. Und andere sagen, wieso, ist doch alles okay, ist auch noch schönes Wetter. Wollt ihr, ist doch schön warm hier in Deutschland eigentlich.
Das, genau, ja. Und das eben auch, ich glaube, auch bei den ganzen Gewitterlagen jetzt im Sommer, wir sagen ja immer, es wird nicht jeden treffen. Und dann sagen sie immer, alles voll überwarnt, bei uns war gar nichts. Ehrlich gesagt, du willst nicht derjenige sein, der im Ahrtal sein Haus verloren hat. Also nur die, die es wirklich betroffen hat, die verstehen das und die werden bestimmt sich ändern. Aber alle, die es nicht erwischt hat, denken so, oh ey, die scheiß Meteorologen, die erzählen hier und machen hier einen voll die Panik. War doch ein schöner Sommerregen. Und das aufzuklären ist natürlich total schwer. Sie können ja total dankbar sein, dass bei ihnen nicht die Welt untergegangen ist. Aber das ist natürlich wirklich auch mal sehr, sehr schwer und ein Riesenmissverständnis. Wenn wir jetzt, gestern haben wir da die Riesenwelle geschoben, die krassen Unwetter. Es waren nur kleinräumige Superzellen, aber die 6 Zentimeter großen Hagelkörner, also du hättest die auch nicht erleben wollen. Das ist dann schon echt heftig. Und das ist ein Riesenmissverständnis, dass dann immer wirklich das einfach, ja, die haben ja Blödsinn erzählt. Und dass es wärmer wird, ist doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. So im Oktober noch im T-Shirt rumlaufen, kann man sich dran gewöhnen. Kein wirklichen Winter mehr, hat doch eigentlich auch alles Vorteile. Ne? Das ist halt auch so. Und man spürt halt diesen Klimawandel ja wirklich nicht, wenn man morgens aufsteht. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein Missverständnis, dass sich, was sich alles verändert, dass das damit zu tun hat, ist halt auch sehr abstrakt.
Ja.
Also Klimawandel ist extrem abstrakt.
Ja, das ist, denke ich, auch eine der Kernprobleme in der Klimakommunikation, auf ein Problem hinzuweisen, was nur partiell auftritt. Ich möchte mit dir zum Abschluss so ein bisschen in die Kreativschublade mal greifen. Ja, also wir haben so angesichts dieser zunehmenden Klimamüdigkeit, das ist zumindest meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und call it nachhaltig, ich gehe mir weg mit Klimawandel und so weiter und so fort, möchte ich so ein paar Ideen für ein paar unkonventionelle Ansätze mal kurz rapid brainstormen, um das Interesse und Engagement wieder zu wecken. Nun weiß ich, dass du, oder vermute ich, dass du eine sehr kreative Person bist, weil du einfach wahnsinnig viel Content raushaust. Ne? Wenn du jetzt mal so komplett mal kurz das Hirn aufmachst, also du bist, alles ist möglich. Unkonventionelle Ansätze zu finden, um das Interesse und das Engagement wieder zu wecken. Was fällt dir da ein, zwei Punkte?
Ich glaube, wir sollten, aber das ist eben schwer zu machen, eine klimaneutrale Welt mal malen, dass die Leute sehen, wie viel schöner es eigentlich wird. Also das wird so selten gemacht, wie eben eine Schwammstadt aussieht. Wie viel weniger Müll es auf der Welt gibt, wie wir uns von A nach B bewegen können, weil mich holt jetzt hier das selbstfahrende Auto zu Hause ab, fährt mich zur S-Bahn, fährt mich zum Zug. Im Zug kann ich arbeiten, weil ich habe ja auch WLAN und es funktioniert alles. Also einfach diese schöne Welt malen, dass die Leute, ich glaube, die brauchen so Vorbilder und Ziele. Also das brauchen wir alle, die Kinder brauchen das. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen, den Leuten wirklich tagtäglich das Gefühl zu geben, ey geil, darauf arbeiten wir hin, das wäre super. Also das finde ich wäre eine super Idee. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber das fände ich schön. Und auch wirklich zu sagen, ey, das Rad ist doch schon ins Laufen gekommen. Also uns auch mal, wir müssen uns viel mehr feiern, was wir alles schon geschafft haben. Also weil es ist ja schon eine ganze Menge passiert. Es geht immer nur darum, oh, wir müssen und Verzicht und es kostet. Und ey, das ist doch aber auch schon eigentlich schon ganz schön viel. Überleg mal, was vor 10 Jahren, da hat kein Mensch über Nachhaltigkeit ernsthaft im den öffentlichen Medien drüber geredet. Da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, aber sonst niemand. Ich glaube, dass wirklich dieses Mal sich feiern, auch mal so Firmen, die schon total viel geschafft haben, auch mal sagen, hey, cool, wir können stolz sein aufeinander, sich auf die Schulter klopfen. Das passiert auch viel zu wenig, finde ich.
Malen und feiern. Also dein Optimismus macht definitiv Bock auf morgen. Michaela, ich danke dir. Das war Michaela Koschak, Wetterexpertin, keine Wetterfee, Diplom-Meteorologin und einfach eine wunderbare Klimakommunikatorin. Vielen Dank für deine Zeit hier für die letzte halbe Stunde. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Urlaub und hoffe, danke, dich beim Bambock auf Morgen Festival im September, Ende September begrüßen zu dürfen. Vielleicht klappt's ja.
Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Danke fürs Gespräch.
Auf Wiederhören.